Ja, super. Wir freuen uns total, hier zu sein. Und wir freuen uns total, dass ihr alle hier seid, trotz 38 Grad und gekochten Gehirn. Uns geht das nicht anders. Deswegen hoffen wir, dass wir vollständige Sätze sprechen und werden, glaube ich, ein bisschen mehr, als das sonst der Fall ist, ablesen, weil es einfach zu heiß ist zum Denken. Wir wollen euch heute ein bisschen was über die kurdische Frauenbewegung, die Frauenorganisationen und Strukturen erzählen und das auch ein bisschen anhand von praktischen Beispielen, einmal aus der Frauenrevolution in Rojava und auch anhand von anderen Beispielen darlegen. Und der Aufbau, wir hatten es uns eigentlich so gedacht, dass wir erstmal so ein bisschen einen geschichtlichen Hintergrund und so Abbildung der Strukturen und so, dass wir damit beginnen, dann in die konkreten Beispiele gehen von der Frauenstiftung und Jinwa, dem Frauendorf. Und dann hatten wir ein bisschen was vorbereitet, was wir mit euch diskutieren wollen, weil wir total Bock darauf auch haben, Perspektiven und was ihr so macht und so zu hören. Wir haben aber auch voll Verständnis dafür, wenn es einfach viel zu heiß dafür ist. Deswegen machen wir erstmal bis dahin und dann gucken wir, wenn ihr Bock habt zu reden, dann machen wir das. Und wenn nicht, dann können wir das auch später noch irgendwo anders im Schatten machen. Gut, ein Disclaimer noch vorher. Wir sprechen in diesem Beitrag immer von Frauen. Und das ist in der kurdischen Bewegung auch überwiegend akzeptiert. Die Attribute, die diesem Konzept Frau zugeschrieben werden, die werden dort eben immer in Frage gestellt und auch zum Teil negiert. Und die Praxis der Frauenbewegung, da geht es eben darum, um die Befreiung von diesem Begriff auch und von dem, was er beinhaltet. Hier in Deutschland oder auch in Europa ist ja dieser Begriff Frau mittlerweile überwiegend durch Flinter ersetzt worden oder durch andere Begriffe, um eben andere Identitäten, die nicht cis-männlich sind, auch mit einzuschließen. Und das macht es immer sprachlich total schwierig, wenn man sich mit diesen kurdischen Frauenstrukturen beschäftigt, weil da sind es nun mal Frauenstrukturen. Deswegen, wir reden hier, wir werden den Term Frau benutzen, meinen aber alle widerständigen Geschlechter und schließen damit alle ein, die sich eben angesprochen und dem Thema auch verbunden fühlen. So, dann stellen wir uns jetzt mal vor. Fangen wir an.
Hallo, mein Name ist Ileida. Ich bin organisiert bei Jenny, dem kurdischen Frauenbüro für Frieden. Und genau, das ist in Berlin ansässig, aber arbeitet bundesweit, also deutschlandweit. Und wir machen verschiedene Dinge bei Jenny. Wir planen Veranstaltungen mit wissenschaftlichem Inhalt. Oder auch, also wir arbeiten auch zusammen mit verschiedenen PolitikerInnen zur kurdischen Frage und zur kurdischen Frauenbewegung, machen aber auch kulturelle Veranstaltungen und versuchen immer mal wieder so Räume zwischen der Gesellschaft, der Wissenschaft, der PolitikerInnen zu öffnen und verstehen uns dabei auch als politische Organisierung, die genau so die Inhalte der kurdischen Frauenbewegung auch versucht in die Praxis umzusetzen.
Ja, hallo, mein Name ist Eli, ich bin aktiv im Europakomitee der Stiftung der Freien Frau in Syrien. Zur Stiftung werde ich später noch mal was sagen. Genau, das Europakomitee, wir sind quasi eine kleine Gruppe in ganz Deutschland verteilt und machen vor allen Dingen so ja Informations- und Aufklärungsarbeit, also Workshops, Veranstaltungen wie heute, aber auch ja so Spendenkampagnen und sind dabei im sehr engen Austausch mit den Frauen vor Ort.
Ich bin Elisa, ich war 1999, 2000 dort und bin seitdem in verschiedenen Strukturen, hauptsächlich auch bei Vejas, bei der Frauenstiftung, bei Jinwa, dazu werde ich auch später noch was erzählen, und bei der Genealogie aktiv.
Genau, ich würde gleich anfangen und ein bisschen etwas über die Frauenbewegung erzählen. Da würde ich kurz den Ursprung anfangen und dann quasi so eine kurze historische Entwicklung skizzieren. Ich rede lieber im Stehen, deswegen würde ich kurz aufstehen. Also ich glaube, ich fange am besten mal an mit den berühmtesten Worten, die, glaube ich, alle in diesem Zelt kennen. Jinjian Azadi, Frauenleben, Freiheit übersetzt. Denn diese Worte sind ja in den letzten Jahren um die Welt gegangen. Sie wurden im Iran gerufen, nachdem Jina Mahsa Amini von der iranischen Sitzenpolizei getötet wurde. Und anschließend wurde daraus eine weltweite Bewegung in Europa, Lateinamerika, aber auch teilweise in den USA. Und es gilt immer noch als einer der wichtigsten feministischen Kampfrufe. Doch wenige wissen eigentlich, wo dieser Slogan entstanden ist, nämlich Jinjian Azadi ist kurdisch, auch wenn es einen persischen Äquivalent dazu gab und entsprungen ist das quasi der kurdischen Frauenbewegung. Aber es geht dabei nicht nur um den Kampf gegen Gewalt an Frauen, natürlich auch. Er beschreibt aber auch grundlegend eine andere Vorstellung davon, wie Gesellschaft organisiert sein könnte. Genau, was nämlich die kurdische Frauenbewegung so besonders macht, ist, dass sie stets von der Frage aussieht, nicht nur, wie muss eine befreite Gesellschaft aussehen, sondern wie müsste eine befreite Gesellschaft aussehen, damit Frauen wirklich frei leben können. Also Frauenbefreiung und gesellschaftliche Befreiung wird immer gemeinsam gedacht. Und diese Idee möchte ich heute gerne weiter erläutern. Denn die kurdische Frauenbewegung entstand nicht ursprünglich als Frauenbewegung, sondern als sogenannte nationale Befreiungsbewegung, weil Kurdinnen und Kurden, wie wahrscheinlich vielen bekannt ist, zwischen den vier Besatzerstaaten Türkei, Iran, Irak und Syrien immer noch zeitlange massive Repressionen ausgesetzt sind. Beispielsweise wurde die kurdische Sprache verboten, politische Organisierung kriminalisiert, bis hin zur kulturellen Identität und der kurdischen Identität selbst. Und auch Frauen kämpften von Anfang an in dieser Bewegung mit. Und schon in den 80er und 90er Jahren begannen sie dort Kritik zu formulieren. Sie stellten nämlich fest, dass man, wenn man gegen staatliche Unterdrückung kämpft, als staatenloses Volk, innerhalb der eigenen Bewegung auch gegen patriarchale Rollenbilder kämpft. Also auch die revolutionäre Bewegung in den 90ern und 80ern war nicht automatisch frei von männlicher Dominanz. Und dadurch entstand nämlich diese grundlegende Erkenntnis, die ich eben gerade schon am Anfang benannt habe. Eine nationale Befreiung oder eine Befreiung einer Gesellschaft bedeutet nicht, dass direkt auch die Frau befreit wird. Deshalb begannen sich Frauen quasi eigenständig zu organisieren mit ihren eigenen Bildungsstrukturen, eigenen Versammlungen und später auch, wie wir gerade in Rojava, aus Rojava kämen, mit ihren eigenen militärischen Einheiten. Genau. Und diese Autonomie war keine Trennung von der Gesamtbewegung, sondern die Überzeugung, dass Frauen ihr Interesse selbst formulieren müssen und vertreten müssen, um gehört zu werden. Und aus dieser Erfahrung entwickeln sie quasi ihre eigene politische Theorie. Nämlich, dass Patriarchat nicht als isoliertes Problem neben Kapitalismus, Nationalstaat existiert, sondern eigentlich historisch ein grundlegendes Herrschaftsverhältnis ist. Und zusammenhängend damit Militarismus, Nationalismus, Kapitalismus und Kolonialismus eng zusammen gedacht werden müssen und dass die sich eigentlich im Prinzip auch stabilisieren. Deshalb die Schlussfolgerung, es reicht nicht, Frauen mehr Rechte innerhalb einer Machtstruktur zu geben, sondern die Machtstrukturen selbst müssen verändert werden. Und daraus entwickelte sich auch die sogenannte Genealogie, also die wörtlich etwa die Wissenschaft der Frau, also die Theorisierung der Bewegung. Also Wissenschaft der Frau, Wissenschaft des Lebens, weil im Kurdischen sind quasi, ist dieser Wortstamm Frau, Leben, das gleiche, das ähnliche, der ähnliche Wortstamm. Genau, und die Genealogie versucht im Prinzip so die epistemische Gewalt, also die Gewalt, das Wissen aus anderen Perspektiven immer wieder zu neu zu entwickeln und gesellschaftliche Beziehungen jenseits von Herrschaft zu organisieren. Genau, und das natürlich ist nicht nur eine akademische Debatte. Und dazu möchte ich nämlich als nächstes kommen. Wie konnte man quasi eine Gesellschaft aufbauen, in der Frauen dann auch tatsächlich leben können? Oder auch andere ethnische Minderheiten? Und eine Antwort entstand 2012 in Syrien, in dem überwiegend kurdisch besiedelten Norden und Osten Syriens. Genau, dort bauten nämlich Menschen zeitweise die autonome Selbstverwaltung auf die dann wir später noch ein bisschen weiter eingehen werden durch die aktuelle Lage. Grundlegend dafür war das Konzept des demokratischen Konföderalismus. Dahin steht die Idee, dass politische Macht quasi möglichst dezentral organisiert werden sollte, also dass die Entscheidungen von Kommunen und Räten ausgehen, unterschiedliche ethnische und religiöse Gruppen gemeinsam beteiligt sind, da die Geografie sehr multiethnisch ist und auch Frauen in allen Bereichen gleichberechtigt mitentscheiden. Genau. Und dabei dabei hatte die Frauenbewegung eine sehr entscheidende Rolle. Sorry. Sie verstand nämlich die Revolution nicht als ergänzend, sondern als treibende Kraft. Genau, wichtig zu erwähnen ist, das, was der Gedanke ist, wird auch politisch quasi manifestiert. Es gilt das Co-Vorsitzende-System, jedes Amt wird von Frau und Mann gleichsam ausgeübt, es gibt autonome Frauenräte, die Entscheidungen treffen, es gibt Frauenakademien, in denen politische Bildung auch stattfindet oder auch generell Bildung, Frauenkooperative, auf die wir auch später eingehen werden, viele Ehen und Zwangsheirat wurden verboten und auch die Möglichkeit auf Scheidung und Erbschaft. Zudem konnten viele Kinder das erste Mal in der Schule ihre Muttersprache lernen, nämlich Kurdisch, aber auch andere Sprachen, die quasi auch ansässig sind in der Geografie, zum Beispiel Aramäisch. Genau. Und in diesem Zuge bekamen sie viele kulturelle Anerkennung und Selbstbestimmung. Und Sichtbarkeit, vor allem würde ich sagen, hat die Revolution vor allem durch die Frauenverteidigungseinheit der YPJ bekommen. Genau, wir sehen ja hier auf dem Bild, ich glaube, man kann das nicht so gut sehen, aber auch so ein bisschen die Diversität der kurdischen Bevölkerung. Also wir haben hier einmal Frauen in ihrer traditionellen kurdischen Tracht, aber auch eine Kämpferin-Tracht. Und wir sehen eigentlich ganz gut, finde ich, an diesem Bild, wie vielseitig die kurdische Frauenbewegung auch gelebt wird. Also wie Frauenidentitäten auch verstanden werden können. Einerseits kämpferisch, aber auch andererseits quasi in ihrer Schönheit, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Genau. Viele Menschen auf der Welt sehen quasi, also dazu will ich noch ganz kurz sagen, die Bewegung symbolisiert die Idee der Selbstverteidigung in einem umfassenden Sinn quasi. Frauen sind nicht nur, also sind kein Objekt des Schutzes, sondern selbst können über ihr Leben selbst hinaus entscheiden, ihre Gemeinschaft und über ihre Zukunft. Genau, also viele Menschen und auch die Bewegung selbst sieht Rojava nicht nur als ein begrenzt regionales Projekt, sondern den Versuch darin, wirklich demokratische Ideen nicht nur zu fordern, sondern gesellschaftlich auch umzusetzen. Und natürlich bleibt dieses Projekt nicht frei von Widersprüchen. Es ist ganz vielen wirtschaftlichen Embargos immer wieder ausgesetzt worden, unter verschiedenen Bedingungen von Krieg, stand permanent unter militärischem Druck und wurde auch innerhalb von linken Bewegungen immer wieder kontrovers diskutiert. Aber was glaube ich, sehr wichtig ist zu sagen, dass quasi immer wieder basisdemokratische und multiethnische Prinzipien über Jahre hinweg versucht wurde, praktisch zu organisieren. Und genau, auch jetzt haben wir, steht die Frauenrevolution leider in einer ihrer schwierigsten Phasen, denn nach dem politischen Umbruch durch Jolani in Syrien verhandelt die Autonomie quasi gerade überhaupt ihre Existenz mit der neuen Regierung in Damaskus. Und es gab jetzt schon seit Januar verschiedene Phasen und Abkommen, wie diese Zukunft oder Neuordnung aussehen sollte. Und ganz praktisch werden wir gleich in den Beispielen darauf eingehen. Es geht um die Frage, ob auch in den das, was in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde, also die Frauenstrukturen bestehen bleiben können, ob autonome Frauenräte erhalten bleiben können, ob das Co-Vorsitzenden-System weiter existieren darf oder ob zum Beispiel auch künftig alle wieder ihre Muttersprachen lernen können oder ob diese Errungenschaften eben im Zuge einer Zentralisierung der Regierung wieder zurückgedrängt werden. Aber nach wie vor gehen viele Frauen in Rojava jetzt auch hier oder kurdische Frauen davon aus, dass diese Revolution erneut verteidigt werden muss. Vor allem, weil es nicht nur um die Frage geht, es geht nicht nur um Kurdistan, da über diese Frage sind wir schon seit den 80er und 90ern hinweg, sondern es geht eigentlich um die Frage, wie kann Freiheit aussehen, wenn sie nicht erst beim Individuum beginnt, sondern in den gesellschaftlichen Strukturen selbst. Genau. Also, Ich würde hier einen Punkt machen und direkt weiterleiten.
Ja, danke dir. Für diesen kleinen, sehr inhaltlich vollen Abriss. Genau, wir hatten ja gesagt, wir wollen noch mal so zwei konkrete Beispiele vorstellen, wie quasi diese Theorie auch in der Praxis gelebt wird. Und da wollen wir auf zwei Frauenprojekte eingehen. Einmal eben die Stiftung Vejas und dann noch das Frauendorf Jinwa. Und ich habe aber noch mal genau kurz eine Karte mitgebracht, weil ich weiß, das ist manchmal ganz hilfreich, sich noch mal zu orientieren. Vor allen Dingen, weil sich die Farben da auch immer mal wieder wechseln. Man sieht zum Beispiel, dass jetzt grün eingefärbte Raqqa der Azur, das war quasi bis Ende letzten Jahres noch selbstverwaltet und ist seit der Offensive, die Anfang des Jahres gestartet hat, gehört es jetzt quasi zur syrischen Zentralregierung. Und die Städte, die quasi eingezeichnet sind, da hat die Frauenstiftung auch überall Büros. Und Jinwa, auf das wir gleich auch noch zu sprechen kommen, sieht man auch, es ist so leicht rötlich rechts quasi von dieser gestrichelten Linie. Genau, das einmal noch mal ganz kurz. Ich will jetzt gar nicht genauer darauf eingehen, aber so als Überblick. Genau, die Frauenstiftung wurde 2014 von kurdischen und arabischen Frauen gegründet, damals noch als Stiftung der Freien Frauen Rojava, hat sich dann im Laufe quasi umbenannt mit Syrien, weil sie eben gesagt haben, naja, wir wollen ja nicht nur für Frauen, die irgendwie im Nordosten leben, tätig sein, sondern quasi in ganz Syrien. Und genau, vielleicht nochmal kurz als Disclaimer, dieses Wort Stiftung, das ist quasi so die Übersetzung, die ist ein bisschen irreführend, finde ich, weil im Deutschen, zumindest verstehe ich das Stiftung immer als, weiß nicht, man kennt jetzt Rosa-Luxemburg-Stiftung von den Parteien, also Stiftungen, die quasi Geld haben oder zumindest irgendwie so ein großes Einkommen am Anfang und viel machen können. Das ist hier nicht der Fall, es ist quasi, also man kann es auch austauschen, das Wort zu Organisation, also einfach als zivilgesellschaftliche Organisation. Genau, und das Ziel ist eben die Förderung der Autonomie von Frauen und die Verbesserung ihrer Lebenssituation, weil, wie Ilo gerade schon gesagt hatte, die Region eben lange oder auch immer noch unter herausfordernden Bedingungen gestellt ist. Also ne, der IS war da, Krieg, Embargo, genau. Und derzeit arbeiten etwa 150 Mitarbeiterinnen in verschiedenen Einrichtungen und Bildungszentren und bieten sozusagen vielfältige Angebote für Frauen und Kinder an. Und dabei ist es immer so, dass die Frauen quasi in der Region, wo sie tätig sind, wenn sie quasi neu anfangen, aber auch jährlich quasi so richtig so von Tür zu Tür gehen, quasi so kleine Umfragen machen in der Nachbarschaft und mit den Frauen einfach ins Gespräch kommen, um zu wissen, was bewegt sie denn eigentlich und was brauchen sie? Was sind so die Dinge, die, weiß nicht, wo sie vielleicht irgendwie mehr erfahren möchten? Was steht gerade so an, um eben dann das Angebot auch entsprechend ausrichten zu können? Und das Angebot ist sehr vielfältig. Ich würde jetzt in Anbetracht der Zeit und der Temperaturen jetzt nicht so in Detail drauf eingehen, aber es gibt zum Beispiel so Ausbildungskurse in Friseurhandwerk, Schneiderei, Krankenpflege, Erste Hilfe, um vor allen Dingen auch Frauen die Möglichkeit zu geben, dass sie sich ökonomisch so ein bisschen selbstständiger machen können. Erste Hilfe hatte auch so einen Hintergrund, also einen kriegsbedingten Hintergrund. Natürlich auch in Nordostsyrien gibt es Autounfälle und Erste Hilfe ist notwendig, aber gerade im Grenzverlauf, also zur türkischen Grenze, sind diese Kurse eben auch fokussiert auf Drohnenanschläge? Was macht man eben bei, was gibt es da noch irgendwie zu beachten bei kriegerischen Auseinandersetzungen? Und Kursangebote, Sprachkurse, PC-Kurse, ganz verschiedene Dinge, das, was sozusagen gerade auch gebraucht wird. Und ich glaube, Sie hatten auch, ich weiß gerade gar nicht, ob Sie es jetzt noch machen, aber sozusagen die erste Fahrschule für Frauen in Nordostsyrien. Genau, dann das Thema Gesundheit ist groß. Also es gibt viele Seminare zu Gesundheitsthemen und Gesundheitsvorsorge. Also wie kann man verschiedene Krankheiten Krankheitsprävention ist ein großes Thema. Und auch dann generell zu Themen wie Frauenrechte, um eben auch aufzuklären, was hat man für Rechte als Frau, wie kann man irgendwie mit der Politik umgehen. Und das ist gerade jetzt, wie Ido gerade meinte, ein spannender Punkt, weil es gab diesen Gesellschaftsvertrag, wo eben viele dezidierte Frauenrechte drin sind. Jetzt gerade gibt es eben diese Verhandlungen zwischen der Selbstverwaltung und der syrischen Zentralregierung und somit ist sozusagen dieser Gesellschaftsvertrag gerade nicht wirklich mehr in Kraft und da ist eben auch die Frage, okay, was bedeutet das für die Zukunft? Genau, dann hier nochmal Sport- und Musikkurse. Und ich hatte es gerade schon gesagt, nochmal ganz kurz zu dem Thema Gesundheit. Das Vejas hat quasi so drei größere Stränge. Das sind einmal hier diese Basisgesundheitsversorgung, das sind die sogenannten ARI-Kliniken, die gibt es in verschiedenen Städten. Da wird quasi so eine Basisgesundheitsversorgung für vor allen Dingen arme Frauen angeboten, weil die Behandlung nahezu kostenfrei ist und die Medikamente auch kostenfrei rausgegeben werden. Das ist dadurch, dass die Infrastruktur, also auch die gesundheitliche Infrastruktur vom Krieg zerstört wurde. Teilweise ist sie auch privatisiert, das heißt auch, es gibt nicht für alle Frauen sozusagen gleichermaßen einen guten Zugang oder man ist irgendwie eher ländlich und hat dann Schwierigkeiten. Und da schafft das sozusagen, schafft Vejas so ein erstes niedrigschwelliges Angebot. Dann hatte ich jetzt gerade schon gesagt, mit der ländlichen Bevölkerung, es gibt noch ein Kooperationsprojekt mit der Städtepartnerschaft Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin, eine mobile Klinik, die quasi in Derek rumfährt, also in die ländlichen das ländliche Gebiet drumherum von Dorf zu Dorf, um eben da Seminare zu geben und eben Gesundheitsbehandlung zu ermöglichen. Und der letzte Punkt ist die Naturheilkunde. Auch die spielt eine wichtige Rolle, nicht nur so als Alternative, sondern aufgrund des Embargos und der Kriegssituation gibt es immer wieder Engpässe von Medikamenten. Das heißt, man hat eben auch geschaut, was kann man für Alternativen nutzen. Und vor allen Dingen ist eben auch so dieses medizinische Wissen, was viel bei von Frau zu Frau quasi weitergegeben wird. Und ist deswegen auch so ein Fokuspunkt zu sagen, okay, das Wissen, was hier lokal von Generation zu Generation quasi immer weitergegeben wurde, das soll auch behalten werden, um irgendwie diese bewährten Methoden und Praktiken nicht irgendwie in Vergessenheit fallen zu lassen. Genau, und dann als letzten Punkt, Ido hatte es gerade schon angesprochen, gab es ja Anfang diesen Jahres die Offensive, wo unter anderem Raqqa und Tabqa wo es zu militärischen Angriffen gab und die zielte eben vor allen Dingen auch auf Frauen und auf Menschen, die in der Selbstverwaltung aktiv waren oder sich für Frauenrechte eingesetzt haben und auch die Büros von Vejas wurden geplündert und zerstört, also in Raqqa und Tabqa und viele Mitarbeitende mussten fliehen oder sich verstecken, weil eben die Situation so unklar war. Gleichzeitig hat die Stiftung in den nördlicheren Gebieten Nothilfearbeit gemacht, weil sie dann eben gemerkt haben, okay, jetzt gerade ist es wichtig, die Menschen, die jetzt quasi von weiter südlich Richtung nördlich fliehen, dass die versorgt werden, weil die sind eben in Moscheen, in leerstehenden Gebäuden und Schulen untergebracht worden und haben sich um die gekümmert. Und derzeit gibt es einfach viel Unwissheit, wie es genau weitergeht. Immer wenn wir mit den Frauen vor Ort telefonieren, ist es irgendwie finde ich immer total beeindruckend und bestärkend zu hören, dass sie eben unbedingt weitermachen wollen und auch weitermachen werden, auch wenn sich irgendwie bürokratische Regularien ändern. Und man sieht das schon daran, dass sie jetzt letztes Jahr ein Büro in Damaskus eröffnet haben, um eben zu sagen, wir haben so viel Erfahrung in dieser jahrelangen Arbeit und finden es so wichtig, weiterzumachen und das quasi noch auszuweiten, auch wenn die politischen Umstände gerade so schwierig sind. Genau, und machen damit sozusagen gerade trotzdem weiter. Und dann, würde ich jetzt weitergeben.
Genau, ich habe als weiteres Beispiel das Beispiel von Jinwa mitgebracht. Das ist ein Frauendorf. Und ich habe so ein paar Fotos und es soll jetzt irgendwie nicht in so eine revolutionsromantische Diashow ausarten. Ich werde die einfach so ein bisschen zeigen, um zu illustrieren eben, was ich erzähle. Und die Idee zu diesem Dorf, die gibt's schon ganz lange, eigentlich schon seit Beginn der Organisierung von Frauen im Rahmen der Strukturen, wo Menschen oder wo Frauen halt gemerkt haben, in einer patriarchalen Gesellschaft, das ist wahnsinnig schwierig, auch in der täglichen Praxis eben die Ideen von der Frauenbefreiung umzusetzen und immer wieder dagegen anzustinken und immer wieder sich mit den gleichen Problemen auseinandersetzen zu müssen und eben eine autonome Frauen/Flinter-Organisierung ist halt einfach eine krass harte Arbeit und eine Lösung davon wäre ja, wenn man irgendwie einen Ort hätte, wo man autonom zusammen leben könnte und zumindest irgendwie nicht in so Daily-Life-Geschichten das Patriarchat einfach immer direkt vor der Nase hat. Und es hat eine Weile gedauert und 2012 fing das an eben mit der Revolution generell in Rojava und dem Umbau oder dem Umsturz der Gesellschaft. Und in dem Rahmen kam es eben zu der Idee und verschiedene Frauenstrukturen haben dann gemeinsam angefangen, diese Idee in die Praxis umzusetzen. Und 2017 ist dann dieses Dorf fertig geworden. Und es ist ein Dorf, wo so circa 30, Pi mal Daumen, Frauen und ihre Kinder leben. Eine Frage, die ständig kommt, was ist denn dann mit den Söhnen von den Frauen? Wird unterschiedlich gehandhabt. In der Regel ist es so, dass auch Jungs als Kinder dort leben können, dass das eben kein Problem ist. Und wenn die dann aber irgendwann 18 werden oder das kann auch ein paar Jahre früher oder später sein, aber wenn halt einfach klar ist, so, das ist einfach kein Kind mehr, sondern ein Mann mit all dem, was dann auch dazugehört gesellschaftlich, dann ist auch die Zeit, dann auszuziehen. Und es sind eben sehr viele unterschiedliche Frauen. Also es gibt eigentlich, wenn man als Frau nicht heiraten würde, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder heiraten und selber Ehe und Familie oder man geht halt zum Militär. Und ein ziviler Weg, als Frau alleine zu leben, den gibt es eigentlich nicht. Und das ist halt eine Alternative. Und deswegen ist es gerade auch für junge oder auch für ältere Frauen eben total attraktiv zu sagen, so wir leben jetzt einfach untereinander und wir klären die Dinge untereinander und müssen uns eben nicht diesen patriarchalen Strukturen beugen, die halt die Ehe sind und die, also Militär ist noch ein bisschen anders, aber eben alles andere. Und der andere Teil der Frauen sind halt Frauen, die zum Beispiel sich haben scheiden lassen oder die häusliche Gewalt erlebt haben oder eben zum Teil auch ihre Angehörigen verloren, eben durch den Krieg. Das sind auch richtig viele. Naja, und dann zu sagen so, okay, ich könnte jetzt irgendwie von dem Bruder von meinem Mann verheiratet werden oder da halt wohnen oder halt sagen, okay, ich komme mit meinen Kindern zu euch. Und das hat eben eine große Anziehungskraft auf sehr, sehr unterschiedliche Frauen unterschiedlichen Alters und Herkunft. Und organisiert ist das Ganze so, dass dieses Dorf quasi einen eigenen Rat hat und eigene, also es gibt regelmäßig sowas, wie bei uns würde man das Plenum nennen, da ist es Versammlung, genau. Und das haben die Kinder übrigens auch, das ist auch total schön. Also es gibt nicht nur Versammlungen für die Erwachsenen, sondern die Kinder haben ihre eigenen Versammlungen, dürfen eigene Entscheidungen treffen, ihre eigenen Ideen mit einbringen. Und die Entscheidungen werden eben gemeinschaftlich, basisdemokratisch getroffen. Genauso wie das Finanzielle, also Jinwa hat halt, es gibt Landwirtschaft, es gibt ein paar Tiere, Ziegen, Kühe, die geben Milch, genau so rum, also irgendwas mit Milch und Käse. Und wie man hier auf dem Bild auch sieht, der Strom wird überwiegend über Solarpanels bezogen. Da auch kleiner Disclaimer, da gibt's gerade viele Probleme, weil die Batterien werden ja irgendwann alt und gehen kaputt. Und das waren zum Teil auch Projekte, die von InternationalistInnen gefördert wurden, die dann eine Weile laufen und dann ist aber wieder irgendwas kaputt oder die Batterie geht nicht mehr und dann stockt das Ganze, weil die Teile da oft nicht zu kriegen sind. Und dafür sammeln wir halt auch gerade diese ganze Solargeschichte wieder zum Laufen zu kriegen. Da sind auch alle mit Know-how herzlich eingeladen. Auch die Solidarity-Kampagne, die ihr vielleicht auch kennt, die da auch mit involviert. Genau, das war der Strom. Und dann gibt es eben noch diese große Garten- und Landwirtschaftsfläche, wo halt Obst und Gemüse in so Wechsellandwirtschaft, oh Gott. Also auf jeden Fall, dass halt wechselnde Sachen angebaut werden, um den Boden zu schonen und die Vielfalt auch zu erhalten. Und dann halt eben Getreide und Kartoffeln. Und es gibt halt auch eine kleine naturheilkundliche Klinik, für die die Heilkräuter selber angebaut werden. Und da geht es auch so darum, dass halt Gesundheit auch als Teil der Selbstverteidigung gesehen wird. Und eben auch als Teil der Autarkie. Und ja, weil wenn man sich selbst verteidigen will und nicht abhängig sein will, eben von Staat und Nationalstaatlichkeit und eben Strukturen, die ja einem Herrschaftsverhältnis unterliegen, dann muss man eben auf allen, in allen Bereichen, ne, des Lebens, also sei es wirtschaftliche Unabhängigkeit, sei es Bildung, es gibt halt auch eine Schule, sei es gemeinschaftliche Entscheidungen treffen, aber eben auch Gesundheit selber irgendwie aufgestellt sein. Genau. Das ist so grob, was da passiert. Ich glaube, ich hatte genannt, ne, Schule, es gibt einen kleinen Dorfladen, es gibt Landwirtschaft, es gibt diese kleine Klinik, Bildungseinrichtung. Genau, aktuell wird auch für einen Traktor gesammelt, weil noch das alles irgendwie, wenn sich Traktor geliehen oder mit Tieren oder so, und das sind eben alles so Dinge, die dann halt auch anstehen, um nicht so, ja, das ist das Frauendorf und die machen da irgendwie ganz süß so ihren Kram, sondern um halt auch irgendwie bestehen zu können in einem Land, was sich halt auch entwickelt. Genau. Ich glaube, das war jetzt so grob das, was ich euch zu Jinwa erzählen wollte. Und vielleicht noch, ja, was daran halt eben wirklich so besonders ist, ist, das kenne ich auch, ich glaube, in Deutschland gibt es das so auch nicht, einfach wirklich das Leben selbst zu organisieren und damit eben Strukturen aufbauen zu können, die dann auch später, viele von den Frauen gehen dann halt auch wieder in die Gesellschaft oder wieder irgendwie zurück und dann aber ganz, ganz anderes Selbstbewusstsein und auch eine ganz, ganz andere Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Selbstorganisierung zu haben und die halt auch ihren Kindern weiterzugeben. Ne? Da fängt das ja an mit dem Patriarchat. Das fängt eben bei den Kindern an, bei den Töchtern, aber vor allen Dingen auch bei den Söhnen. Ja. Und es gibt, ich habe noch ein bisschen recherchiert, also ich wusste von einem Frauendorf in Kenia, Umoja heißt das, und da gab es auch mal so ein Online-Treffen schon zwischen den beiden Frauendörfern. Es gibt Masuo in China, das ist eine matrilineare Gesellschaft in der Provinz Yunnan. Dann gibt es in West-Subatra in Indonesien eine Frauenkommune und in Brasilien. Also es gibt wirklich Beispiele überall auf der Welt und ich hätte auch Bock, da nochmal richtig einzusteigen, weil das einfach super spannend ist. Und in Berlin gibt es immerhin den Hevrin Chelaf Heilkräutergarten und ihr seid herzlich eingeladen, falls ihr mal in Berlin seid, euch den anzugucken, wo eben auch in Zusammenarbeit mit den Freundinnen aus Jinwa ja, gearbeitet wird. Generell ist Jinwa total offen, auch für Menschen, die entweder als InternationalistInnen eine längere Zeit dorthin gehen wollen, aber eben auch für Delegationen oder für Austausch oder für, hey, wenn ihr sagt, ey, in eurer Stadt wollt ihr mal eine Veranstaltung dazu machen oder ihr arbeitet zu irgendeinem der Themen, zu Solar oder Gesundheit und wollt als Delegation hinfahren, total gerne. Wir haben da vorne Flyer auf Deutsch und auf Englisch für Jinwa und das Gleiche gilt auch für Vejas. Und ihr könnt aber auch die Organisationen, die stehen ja im Ankündigungstext, also im Content-Programm stehen wir mit den Namen und den Organisationen. Und wenn ihr die einfach googelt, dann habt ihr die Kontakte. Und wenn ihr da hinschreibt, dann erreicht ihr uns, falls da Interesse ist. Muss ich mal auf die Uhr gucken. Perfekt. Genau, und jetzt wäre halt die Frage, für eine Diskussion, ich sage einfach mal, was wir vorbereitet hätten. Und ihr sagt, ob ihr Bock drauf habt oder ob es zu heiß ist. Das, was wir uns überlegt haben, ist, wir haben ja jetzt ein bisschen was erzählt über so einzelne Beispiele und über Strukturen, die existieren. Und jetzt so angesichts so global erstarken überall rechte Regierungen und die patriarchalen, ja, das Patriarchat in der Gesellschaft wird anscheinend stärker als weniger. Und da ist es ja total wichtig, dem irgendwas entgegenzusetzen. Und wir sind total interessiert daran, wer von euch irgendwie organisiert ist oder was eure Erfahrungen da sind oder vielleicht auch was eure Ideen sind. Dann gäbe es jetzt sozusagen die Möglichkeit, dass wenn ihr Bock habt, noch ein Stückchen ranzukommen oder wir kommen mit einem Mikro rum, falls ihr dazu was sagen wollt. Wäre das cool. Und das könnt ihr euch auch noch kurz überlegen, weil ich habe nämlich noch eine Grußbotschaft, die die Freundinnen und die Kinder aus Jinwa ausgenommen haben. Und die würde ich euch so lange mal zeigen. Ich drücke jetzt einfach auf Play, oder? Oder drückt ihr auf Play? Ja, warte mal, mache ich das.
وسامينال لسات ورشا روج آبا دانا ولا تنخوا وانجلكي كيفوشن كودان كيما شو رشا ما جهاندن ولا تنخوا وام سلاب حسكنا خوا جنوا دي ألمانيا ام جوار تشيني جنجان
أزادي جنجان أزادي جنجان أزادي جنجان أزادي.
Hallo, hallo, wo ist unsere Moderation? Also wir moderieren das schon selber, kein Problem. Aber falls jemand was sagen will, Kuckuck. Oder auch Fragen, allgemeine Fragen gehen auch. Ihr müsst jetzt nicht aus eurer revolutionären Praxis erzählen, auch wenn das schön wäre.
Ja, also ich hätte eine allgemeine Frage. Könntet ihr noch mal ein paar Takte sagen zu diesen Strukturen, also jetzt in Rojava insgesamt zu den Frauenräten und sind das jetzt quasi eher wirklich kommunale Einzelprojekte oder gibt es quasi eine übergeordnete Verwaltungsstruktur oder ja, das finde ich voll spannend. Danke.
Also ich würde sagen, sowohl als auch. Es gibt quasi Räte, die dann quasi in den einzelnen Kommunen auch gesellschaftliche Arbeit machen, aber es gibt im Prinzip auch internationalistische Organisationen, die quasi, das wurde ja eben gerade auch schon gesagt, zum Beispiel die Städtepartnerschaft Friedrichshain-Kreuzberg auch vor Ort Organisierung hat. Also es ist im Prinzip so ein bisschen wie so ein Baum, den man sich vorstellen muss, wo es ganz viele Verästelungen gibt. Und zum Beispiel wir als Geni, wir würden uns auch, also wir haben nochmal ein bisschen anderen, eine andere Position, aber wir sind quasi auch ideologisch an die Frauenbewegung gebunden. Und genau, also es ist schon sehr kompliziert, aber ich glaube, wie gesagt, man müsste so ein bisschen bei dem Bild eines so ein Lebensbaums bleiben, wo es ganz viele Verästelungen gibt. Und man muss sich die Frauenräte im Prinzip so ein bisschen vorstellen, wie es gibt verschiedene Kommunen und es gibt halt immer innerhalb dieser Kommunen dann auch Frauenräte, die mit den Menschen vor Ort in Austausch treten.
Genau, ich würde vielleicht nochmal kurz auf Rojava ergänzen. Das ist quasi so, ne, du hast die kleinste Einheit, die dann vielleicht so eine Nachbarschaft umfasst, also ein paar Straßenzüge oder ein Viertel. Die kümmern sich oft, also als ich da war, kann ich mich noch erinnern, da war irgendwie ein großes Thema, irgendein Wasserrohr ist geplatzt, wer ist denn jetzt zuständig? Ah, okay, ja, es ne, gibt's irgendwie eine, also genau, und dann muss man erklären, okay, wie kriegen wir das irgendwie heile, was passiert da? Und dann geht das quasi so ein bisschen hoch, bis dann ne, irgendwie auf Kantonebene und dann quasi dass man quasi auch ganz oben einen Zusammenschluss hat. Die Idee ist aber schon, dass eigentlich unten die Entscheidungen getroffen werden. Gewisse Sachen können aber natürlich, also genau, werden dann so hochgegeben. Das ist das eine. Das Militärische ist immer noch, also war einfach noch so ein bisschen extra strukturiert. Und dann gibt's eben daneben, genau, wie gerade schon gesagt, quasi immer so noch die Frauen selber organisieren sich noch quasi als reine Frauenstrukturen und auch noch einzelne. Es gibt zum Beispiel Lehrerverbände, wo dann alle, die irgendwie als Lehrkraft arbeiten, sich zusammenschließen. Also so ein bisschen noch nach Berufen. Also es ist quasi nicht ganz einheitlich, aber es gibt so eine kleine, ich würde sagen, so eine gewisse Struktur von unten nach oben gibt es schon.
Hier gibt es noch eine Frage.
Ja, mir wurde gerade gesagt, ich soll meinen Namen sagen. Ich bin Saman. Vielen, vielen Dank. Es war super spannend, interessant. Meine Frage war, könnt ihr vielleicht so ein bisschen was dazu sagen, wie genau in Jinwar kleine Jungs erzogen werden? Also ich fand das gut, wie du es gesagt hast, das Patriarchat fängt da an. Was wird da dagegen unternommen? Danke.
Also es gibt jetzt nicht so quasi irgendwie ein pädagogisches Konzept gegen das Patriarchat, also nicht, dass ich wüsste. Aber allein schon durch das Umfeld und dadurch, dass die eben nicht sehen, es gibt ein Familienoberhaupt und das ist in der Regel ein Mann und der entscheidet und alle anderen haben erstmal die Klappe zu halten und irgendwie der Mann verdient das Geld und dass diese Verhältnisse, die einfach ja wahnsinnig prägend sind und die ja im Guten wie im Schlechten auch total Druck ausüben, also ich muss das dann später auch so machen und ich muss meine Familie ernähren und ich muss irgendwie hart sein und ich darf nicht weinen und so. Und jetzt überzogen, aber ja, und wenn das nicht so vorgelebt wird, sondern wenn eben diese patriarchale Kraft im Haushalt, die in der Regel der Vater ist, nicht existent ist, dann ist das schon mal ja was einen ganz großen Einfluss hat für Kinder, eben zu sehen, okay, es geht eben auch ohne das. Und die kriegen das sowieso mit. Also man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass sie dann irgendwie, naja, da ist die restliche Gesellschaft schon stark genug eben. Aber trotzdem ist das irgendwie ein anderes Erleben. Und da bin ich mir zum Beispiel nicht so sicher. Also ich weiß, in den ideologischen Schriften, da wird auch viel über Pädagogik eben geschrieben. Und da gibt es sicherlich auch Konzepte eben wie, ja, es gibt dieses Christina Selam, ne? Das heißt eigentlich den Mann töten. Und das ist aber eher so im übertragenen Sinne, dass auch bei Frauen eben dieses innere patriarchale Verhalten, was wir alle haben, das eben zu erkennen und nicht unterdrücken, sondern eher irgendwie ja erstmal zu erkennen und damit umzugehen und es nicht so stark werden zu lassen. Und das ist halt so ein Konzept, das eben auch auf die Erziehung übertragbar ist. Und da wird eben auch drüber geredet. Ne? Es gibt so Bildungen, in denen das immer wieder Thema ist und in denen genau das angesprochen wird. Und die waren am Anfang in den kurdischen Frauenstrukturen auch nicht so gerne gesehen von den Männern und nicht von allen unbedingt angenommen. Aber ich glaube, gerade in Jinwa ist das eben ein großer Punkt.
Hallo Johannes, danke für den Talk. Jetzt hieß die Veranstaltung hier Jenseits von Staat und Patriarchat und ich habe mich jetzt noch gefragt, was Rojava konkret unterscheidet von einem Staat und was das auch bezüglich der Gewaltenteilung bedeutet, Gerichtsbarkeit, Legislative, Exekutive und wie da auch feministisch mit umgegangen wird.
Ja, es ist ein großes Thema. Wir müssen es gerade besprechen, wo wir da anfangen, weil also erstmal so ist, man muss ja, also wenn man, Rojava ist eine eher geografisch und kulturelle Bezeichnung, ne, kann man das so sagen, weil es eine Gegend bezeichnet, in der, also es, Kurdistan ist in vier Teile geteilt, ne, wie Ilu schon gesagt hat, den Teil in der Türkei, den Teil in Syrien, den Teil im Irak und im Iran und der Teil, der geografisch gesehen im Syrien, im politischen Syrien liegt, im geografischen, ne, ist eben bezeichnet als Rojava. Politisch gedacht heißt das Ganze oder hieß das Ganze AANES, Autonome Administration von Nord- und Ostsyrien. Und das ist eben eine de facto autonom selbstverwaltete Region gewesen, muss man jetzt immer sagen, weil das seit letztem Jahr anders aussieht, die aber nie als ein Staat anerkannt war. Also die Menschen, die dort leben, die waren per Definition der Syrer, weil es das eben nicht gab. Und das hat ganz, ganz viele Probleme eben gemacht, dass diese Menschen, die dort gelebt haben, eigentlich keine Nationalität hatten, weil sie waren irgendwie Syrer, aber haben sich nicht als Syrer gefühlt, sondern eben als Kurden oder wie? Nee, wieso? Kurz Konzept. Genau, also das ist vielleicht die Antwort auf die Frage so, dass es kein Nationalstaat ist. Und inhaltlich, und du kannst mich unterbrechen, wenn du weitermachen willst, also inhaltlich ist es halt, ist der Aufbau, also gibt es durchaus auch eine Gewaltentrennung und das alles aber organisiert in Räten. Du musst mich auch korrigieren, wenn ich jetzt Quatsch erzähle. Also, dass es eben... Der Gewaltenteilung. Also, dass es schon eben Institutionen gibt, die sich um Strafverfolgung oder Strafrecht oder eben um die Judikative gekümmert haben, dass es Räte gibt, die Gesetze entwickeln und auch eben die Grundlagen. Es gibt halt einen Gesellschaftsvertrag, der die Grundlage, der Gesellschaftsvertrag ist so ein bisschen das, was bei uns das Grundgesetz ist. Lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber würde ich jetzt mal sagen. Und so gibt es das, was in unseren staatlichen Strukturen gibt auch, aber eben alles irgendwie, ich würde sagen, einfach ein bisschen mehr basisdemokratischer und ein bisschen runtergebrochener, kommunaler organisiert. Und ein Beispiel zum Beispiel die Polizei, das sind dort die Asaish und das ist ganz anders als hier, wo irgendwie die, ja, ich gehe da jetzt mal nicht weiter drauf ein, aber eben was viele von uns für ein Verhältnis eben zur Polizei haben, ist da ganz anders, weil das sind halt irgendwie Leute von denen und das sind auch Frauen, es gibt viele eben von Frauen, die dabei sind und das sind Leute aus der Gesellschaft, die eben dazu beitragen, dass Gesetze, die alle schützen, eingehalten werden. Und das ist eine ganz andere Mentalität und dementsprechend auch ein ganz anderes Gefühl auf der Straße, finde ich.
Was ich ergänzend vielleicht sagen würde zu deiner Frage, ist es natürlich immer wichtig, was für ein Staatsverständnis haben wir. Und genau, wenn wir quasi, wie du auch eben gerade gesagt hast, von einem Nationalstaat ausgehen, dann ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, dass es bei Rojava nicht darum geht, quasi einen Nationalstaat aufzubauen, sondern wie gesagt eine multiethnische Selbstverwaltung beizubehalten. Und ich glaube, was vielleicht nochmal wichtig ist, gerade in dem Punkt Legislative, Judikative und Exekutive, die sind ja in Deutschland zumindest institutionalisiert und werden so gesehen ausgeführt, glaube ich, auch durch so eine gewisse Bürokratie, wenn ich das zusammenfassen kann. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Beamtentum. Und das im Prinzip ist in Rojava viel gesellschaftlicher. Und vielleicht lehne ich mich da auch ein bisschen aus dem Fenster, wenn ich diesen Vergleich wage, aber ich würde gerade sagen, diese Räte übernehmen so ein bisschen dieses Ausführende. Also wenn jemanden, wenn es Probleme gibt, dann wird das weniger über so einen, ich würde nicht sagen, bürokratischen Weg, aber es gibt quasi auf kommunaler Ebene, gemeinschaftlich wird das gelöst. Und genau, in Deutschland haben wir da sehr festgefahrene, institutionalisierende Wege, glaube ich, wie man verschiedene Wege gehen kann, wenn es innerhalb der Familie zum Beispiel Probleme gibt. Und ich würde sagen, einer der Unterschiede ist im Prinzip diese Kommunalität und auch genau der Versuch, schon ausgehend von Nachbarschaften, die dann irgendwann die Bezirke bilden und irgendwann die Provinzen, genau das quasi basisdemokratisch von der Wurzel heraufzulösen. Also diese Idee von einer Grassroot-Democracy im Prinzip.
Hier gäbe es noch eine weitere Frage. Ist in eurer Zeitplanung noch Raum dafür? Ja, gut. Eine Frage noch, ja?
Ja, hallo Niklas. Ich habe eine Frage, weil ich eine persönliche Beziehung zu jemandem aus dem türkischen Teil von Kurdistan habe und jetzt gerade vor dem Hintergrund von dem Prozess in Syrien seit Anfang des Jahres oder was sich verändert hat, würde mich eure Meinung zum Friedensprozess in der Türkei interessieren. Ich rede da mit meiner Freundin eben relativ häufig darüber, dass das ja schon irgendwie auch seltsam ist, dass das so, ja, dass da Männer sehr im Vordergrund stehen bei diesem türkischen Friedensprozess und ich das irgendwie auch etwas seltsam finde. Aber genau, deswegen würde mich einfach interessieren, wie ihr das einschätzt.
Ja, also es ist natürlich seltsam, wenn man sich auch, also ganz oft kam, als dieser Friedensprozess quasi eingeleitet wurde, die Rückmeldung, wie kann man mit Menschen, die von der AKP sind, von der türkischen Regierung überhaupt diesen Friedensprozess eingehen. Die stehen nicht für deine Werte, die stehen nicht ein für deine Sprache. Für die bist du in Anführungsstrichen nur ein politischer Zweck oder Mittel. Und das Traurige dabei ist, man kann halt mit niemand anderem Frieden schließen, außer mit der Regierung. Und dementsprechend kann man sich manchmal nicht aussuchen, mit wem man Frieden schließt. Und genau, es stimmt natürlich, dass die quasi die Macht haben in der Türkei, das sind oder in dem türkischen Parlament sitzen, es ist mehrheitlich männlich dominiert. Und auch wir als Bewegung oder auch die Bewegung oder auch die Ideen und auch der Friedensprozess, der befindet sich innerhalb eines Systems und mit dem System muss man
ja, interagieren, um halt diesen Frieden endlich zu schließen, der eines Konfliktes, der schon über seit 40, 50 Jahren anhält. Deswegen ist das natürlich so eine sehr widerspruchsreiche, so fast schon aporetische Situation, in der man sich befindet. Aber genau, also ich kann, glaube ich, immer nur wieder daran also appellieren und sagen, ja, wir können leider nicht mit der Opposition Frieden schließen, sondern eben halt, also dieser Schritt muss mit der Regierung getan werden.
Und als allerletzten Satz noch abschließend, und das ist ja auch genau das große Dilemma jetzt halt in Syrien, dass einfach mit diesem Prozess der Integration, also es gibt eine neue Regierung, die halt die autonome Selbstverwaltung so nicht mehr agieren lässt, und da gibt es einfach die Möglichkeit, okay, militärische Auseinandersetzungen und sehr viele Tote, und es ist unklar, ob überhaupt jemand überleben wird aus der Region, oder halt man beißt in den sauren Apfel und geht in einen Prozess und Integration, in dem genau das, worum es eigentlich geht, nämlich die ganzen Strukturen und die ganzen, ne, in dem das eben in Gefahr ist, geschluckt zu werden von einer Nationalstaatlichkeit, in der das ganz anders organisiert ist. Und da geht es eben darum, Lösungen zu finden, das trotzdem am Leben zu erhalten und trotzdem irgendwie in geringer Form oder nicht in geringer, sondern einfach in kleinerer Form eben autonome Organisierung und oder alternative, jenseits von Staat und Patriarchat gedachte Wege zu gehen.
Darf ich noch ganz kurz eine letzte Sache sagen? Und zwar geht gerne beim Rosa Platz vorbei. Da gibt es noch eine kleine Ausstellung auch zur Stiftung und einem anderen schönen Projekt. Die haben auch noch ganz viele Bilder, Infotafeln und Videos und sammeln auch. Also das nur noch mal als Info und Werbung.
Ja, vielen Dank ans Podium, an Eli, Elida und Elisa für ihren tollen Input. Und vielleicht später nochmal ein bisschen Applaus, weil ihr schwitzt hier unten schon, aber hier oben fühlt sich das noch viel schlimmer an. Vor allen Dingen, wenn man noch Denkarbeit dabei leisten muss. Applaus